Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir finden Hilfe bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der treu zu seinem Wort steht und nicht aufgibt, was er geschaffen hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören das Eingangslied.
Ja, guten Morgen. Auch ich möchte Sie zu diesem Gottesdienst heute, an dem dritten Passionssonntag, herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Jochen da ist, der uns heute Predigt halten wird, dass Astrid da ist, die das organisatorisch in der Hand hat. Und auch schön, dass Peter und Friederike da sind, die uns in Musik und Gesang leiten. Vielen Dank. Der heutige Sonntag heißt Oculi, was übersetzt heißt, so viel wie Augen heißt. Und er hat das Thema konsequente Nachfolge. Und dass konsequente Nachfolge und Augen eng zusammengehören, das geht aus dem Wochenspruch hervor. Er steht in Lukas 9, Vers 62 und dort heißt es, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Deshalb lasst uns gemeinsam nach vorne schauen und diesen Gottesdienst feiern. Auf Gottes Wort hören, wie es uns ermutigt, tröstet, mahnt und befreit. Ich möchte beten, und zwar einen Vers von Johann Tauler, in dem es heißt: Ich komme zu dir, o guter Jesus, nicht nur, weil ich in meiner Not so sehr deine Hilfe bedarf, sondern auch, weil die Liebe mich drängt, die innige Sehnsucht nach dir. Ich darf dir entgegengehen und dich umfangen als meinen wahrhaften Freund. Amen. Gemeinsam lesen wir den Psalm für den heutigen Sonntag. Es ist Psalm 34 und die angezeigten Verse 16 und 23 sind aus der Übersetzung der Basisbibel entnommen. Ich würde sagen, die eingerückten Zeilen liest die Kanzelseite und die vorgerückten Zeilen die Klavierseite. Die Augen des Herrn schauen freundlich, wenn sein Blick auf die Gerechten fällt. Seine Ohren sind offen für ihr Hilfgeschrei. Sie schrien, und der Herr hörte es. Er zog sie heraus aus all ihren Nöten. Der Herr ist ganz nahe bei den Menschen, die im Herzen verzweifelt sind. Er hilft denen, die ihren Lebensmut verloren. Wenn der Gerechte auch viel Böses erleidet, wird ihn der Herr von allem Übel befreien. Er schützt alle Glieder seines Körpers. Kein einziger Knochen wird ihm gebrochen. Wer Böses tut, kommt durch seine Bosheit um. Und wer den Gerechten hasst, wird dafür büßen. Der Herr entlastet das Gewissen seiner Knechte. Alle, die sich in seinen Schutz begeben, brauchen für nichts zu büßen. Amen. Wir kommen zusammen im Bekenntnis unserer Schuld. Allmächtiger Gott, oft blicken wir von dir weg. Wir lassen uns von Alltäglichem immer und immer wieder ablenken und verlieren dich aus dem Blick. Oft genug entziehen wir uns deiner Liebe und geraten in Schieflage. In einem Moment der Stille bringen wir dir, was zwischen uns steht, was uns belastet und bedrückt. Gemeinsam beten wir: Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Und er hat sich unser erbarmt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Text zur heutigen Schriftlesung steht in Lukas 9, die Verse 57 bis 62 und hat die Überschrift: Nachfolge duldet keinen Aufschub. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und wem es möglich ist, stehe zur Schriftlesung und dem Lobpreis doch bitte auf. Unterwegs wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus gab ihm zu bedenken: Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat hier keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, geh mit mir. Als dieser erwiderte, ja Herr, aber vorher lass mich noch meinen Vater beerdigen, antwortete ihm Jesus, überlass es denen, ihre Toten zu begraben, die nicht auf Gott hören und nichts vom ewigen Leben wissen wollen. Du aber sollst verkünden, dass Gott seine Herrlichkeit aufrichtet. Noch einer sagte zu Jesus, ich will mit dir gehen, Herr. Wenn ich mich von meiner Familie verabschiedet habe, komme ich mit. Ihm antwortete Jesus, wer anfängt zu arbeiten und sich dann durch irgendetwas ablenken lässt, kann Gottes Auftrag nicht ausführen.
Vater, sende deinen Heiligen Geist. Gib offene Ohren und Herzen. Gib mir die richtigen Worte, deine gute Botschaft für unser Leben weiterzusagen. Amen. Ich lese zurzeit gerade ein Buch, das heißt »Gottes Wort braucht keinen Vormund«. Und ermutigt Menschen in guter protestantischer Tradition, selbst die Bibel zu lesen und auszulegen. Eigensinnige Bibelleser nennt das der Autor und meint damit, dass Menschen die Bibel mit ihren eigenen Sinnen wahrnehmen. Eigensinnige Bibelleser sind für ihn Menschen, die, ich zitiere, in eigener Verantwortung die biblischen Überlieferungen aufschließen und sie gemeinsam mit anderen als Kraftquelle für Glauben und Leben zur Geltung kommen lassen. Wenn ich auch mit dem Autor Horst Klaus Berg nicht in allem einer Meinung sein kann, finde ich das Anliegen dennoch gut und wichtig. Einig bin ich mit ihm darin, dass dazu ein Blick auf die ursprüngliche geschichtliche Situation des Textes wichtig ist. Das gilt nach meinem Verständnis besonders für die Briefe, gerade auch für die des Paulus. Die meisten Briefe des Paulus sind in eine konkrete Situation in einer konkreten Gemeinde geschrieben. Das ist beim Epheserbrief anders. Der Epheserbrief ist eine Art Rundbrief und wurde, das können wir aus den alten Handschriften sehen, ursprünglich mit einer offenen Stelle für den Empfänger geschrieben, sodass man für die jeweilige Gemeinde den Namen eintragen konnte. Erst in den späteren Handschriften wurde Ephesus dort eingefügt, weil er dort gesammelt wurde. Der Epheserbrief ist, wie gesagt, ein Rundbrief, der auf den Gedanken des Kolosserbriefes aufbaut, diese aber allgemein ausführt. Er war also generell für alle Gemeinden, für alle Christen der damaligen Zeit. Das erwähne ich hier so ausführlich, weil ich finde, dass er damit auch allgemein für die Christen in der heutigen Zeit eine besondere Bedeutung hat. Unser Predigttext aus dem Epheserbrief behandelt die spannende Frage: Wie erkenne ich einen Christen? Was macht eine Christin, einen Christ, aus? Davon handelt der Brief am Beginn des 5. Kapitels. Zum besseren Verständnis lese ich den Vers, den letzten aus Kapitel 4, mit. Ich lese nach der Basisbibel. Seid gütig und barmherzig. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine Kinder, denen er seine Liebe schenkt. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder Habgier sollt ihr nicht einmal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nicht sagen, dass andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eines müsst ihr wissen: Jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier, die ja nichts anderes ist als Götzendienst, verhindert, dass jemand seinen Anteil am Erbe hat. Dem Erbe in dem Reich, wo Christus und Gott gemeinsam regieren. Niemand soll euch mit leeren Behauptungen täuschen, denn wegen solcher Dinge bricht Gottes Zorn über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben. Denn früher wart ihr ein Teil der Dunkelheit, aber jetzt seid ihr ein Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Paulus sagt uns also: Christen erkennt man daran, dass sie Unreinheit, Unzucht und Habsucht lassen. Oder moderner und positiv formuliert: Christen erkennt man daran, dass sie liebevoll, anständig und großzügig sind. Leeres Geschwätz, Tratsch und Verleumdung haben bei ihnen keinen Platz. Sie sind ehrlich und aufrichtig und gehen immer freundlich mit anderen Menschen um. Wir merken schon, So ganz passt die Beschreibung nicht auf uns, jedenfalls nicht auf mich und ich befürchte wohl auch nicht auf unsere Gemeinde. Wenn alle Christen, die uns begegnen, immer freundlich und großzügig wären, wäre unser Leben leichter und schöner. Und ich glaube, wir hätten als Gemeinde eine unwahrscheinliche Ausstrahlung auf die Menschen. Aber das ist eben nicht so. Und das war bei den frühen Christen wohl auch nicht anders, denn sonst hätte Paulus den Brief ja wohl nicht zu schreiben brauchen. Aber was ist das? Warum wir zum Beispiel so oft nicht gütig und großzügig handeln, sondern habgierig oder habsüchtig, wie Luther übersetzt? Dieses alte Wort trifft das Problem ziemlich gut. Der innere Drang, die Sucht, etwas haben zu müssen. Must-haves, wie das heute heißt. Das richtige Handy, die richtigen Klamotten, das richtige Auto. Aber auch Urlaubsreisen zu den richtigen Orten, den Angesagten, die wichtige berufliche Position, der soziale Status. Wir Menschen neigen nun einmal dazu, uns zu vergleichen. Ich persönlich lebe, wie vermutlich die meisten hier heute Morgen, objektiv betrachtet, in vielem besser als der sprichwörtliche König von Frankreich vor 300 Jahren. Gut, mein Haus ist nicht so groß, ich habe nicht so viel Gold und auch keine Diener. Aber ich habe eine Zentralheizung, fließendes heißes Wasser. Diese Annehmlichkeiten hatte der König damals nicht. Es gab sie schlicht noch nicht. Pocken und Pest sind für mich kein Thema mehr. Und ich kann Spezialitäten von anderen Kontinenten essen, die er mangels geeigneter Transportmöglichkeiten für all sein Geld nicht kaufen konnte. Von der medizinischen Versorgung, die uns heute zur Verfügung steht, ganz zu schweigen. Von sowas konnte selbst ein König damals nicht mal träumen. Aber fühle ich mich deswegen tatsächlich so gut, wie ich eigentlich könnte? Oder vergleiche ich, wer in meinem Bekanntenkreis das größere Auto fährt, öfter in Urlaub kommt oder mehr Geld verdient? Ich sehe das, was andere haben, und ich habe das nicht. Ich will das auch haben, dazugehören. Haben wollen, sagt die Psychologie, ist eigentlich der Wunsch, dazuzugehören, geliebt zu werden. Nicht zu haben, kann uns das Gefühl geben, wertlos und ungeliebt zu sein. Und genau da setzt unser Paulusbrief an. Der Text sagt uns im ersten Vers: Wir sind Gottes geliebte Kinder. Müssen wir dann wirklich Angst haben, zu kurz zu kommen? Wir sind Gottes geliebte Kinder. Das könnte uns genug sein. Lasset uns auf Jesus sehen. Das war eine Empfehlung vom Prediger Wilhelm Busch. Dann sehen wir, eine große Freiheit hat sein Leben geprägt. Er war zu Gast bei den Reichen und suchte die Nähe der Armen. Was er hatte, teilte er und gab er weiter. So frei konnte er leben, weil er sich ganz und gar von Gott geliebt wusste. Er lässt Menschen entdecken, dass sie Gottes geliebte Töchter und Söhne sind. Jesus lässt uns erfahren, dass wir Gott recht sind. Wir sind gut genug. Wir müssen weder unsere Grenzen noch unsere Schwächen verstecken. Wir brauchen nicht perfekt zu sein. Wir müssen nicht immer alles haben. Lebt als Kinder des Lichts, sagt Paulus. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Wort für Güte beschreibt im Hebräischen eine helfende Eigenschaft. Güte im Sinne von Barmherzigkeit. In Barmherzigkeit steckt Erbarmen. Im Gegensatz zu Mitleid ist Erbarmen nicht nur mitfühlend, sondern helfend. Im hebräischen Denken und Sprachgebrauch gibt es eigentlich gar kein Gutsein oder Gerechtsein, sondern nur ein Guthandeln und Gerechthandeln. Darum geht es in der Passionszeit, in der Fastenzeit im Kern. Es geht zum einen um den Verzicht, der uns frei macht, frei von Anspruchs- und Besitzdenken und frei von den Fesseln, die damit verbunden sind. Aber es geht in der Fastenzeit auch darum, noch einmal genau hinzuschauen, wo unser Nächster ist, an dem wir gut und gerecht handeln sollen. Die Bibel sagt uns, wir können ehrlich und großzügig sein, liebevoll und freundlich mit den Menschen umgehen. Das ist nicht immer einfach, aber es kann uns immer öfter gelingen, wenn wir dabei auf Jesus sehen und ihm immer mehr Raum in unserem Leben geben. Die Frucht des Lichts ist die Liebe, und christliche Liebe ist immer auch tätige Liebe. Amen. Wir antworten auf das, was wir in der Predigt gehört haben, mit dem Glaubensbekenntnis. Wer kann, mag dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören das Lied »Du bist das Licht der Welt«.
Du bist der Glanz der Welt.
Zu den Kollekten vom vorigen Sonntag ist zu sagen, dass in der Banksammlung für das Haus der Stille 131,91 Euro zusammenkamen. In der Ausgangskollekte, die für die Blaukreuzarbeit bestimmt war, kamen 72,78 Euro zusammen. Heute ist die Ausgangskollekte für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt. Unter dem großen Kapitel Hilfen für evangelische Minderheitskirchen wird diesmal für die Stärkung der Jugendarbeit in Portugal gesammelt. Im Klingelbeutel sammeln wir für Schwester Maren Martens, die im Auftrag der Marburger Mission in der Stadt Saratow arbeitet, an der Wolga. Sie ist dort unterwegs, um Not zu lindern. Es wird humanitäre Hilfe in Kinderheimen geleistet für Senioren und für bedürftige Menschen. Gott segne Geber, Gabe und Empfänger. Jetzt habe ich keine Infos über Dinge aus der Gemeinde. Stefan, ich gucke so ein bisschen zu dir. Ob jemand verstorben ist, ist nichts. Okay, dann machen wir weiter mit den Fürbitten.
Gott, unser Vater im Himmel, wir möchten beten. Beten für Menschen, für Situationen, für Ferne und Nahe. Manchmal wissen wir nicht, wo wir anfangen und wo wir aufhören sollen. Du bist Gott und kennst unsere Nöte und die Ängste genau. Du weißt über alle und alles Bescheid. Und trotzdem freust du dich über uns, wenn wir wie Kinder zu dir kommen und Gutes für unsere Mitmenschen erbitten. Deswegen möchten wir heute die bringen, deren Anliegen uns heute auf dem Herzen liegen. Gott, das sind die Einsamen, die heute noch mit niemandem gesprochen haben, weil sie keinen Menschen haben, der in ihrer Nähe sein kann oder will. Bitte, lass sie spüren und erfahren, dass du ihnen nahe bist. Gott, da sind die psychisch Kranken, die aus ihrer Depression nicht herauskommen. Bitte, sähe Hoffnung in ihr Leben. Gott, es gibt viele Verzweifelte. Sie können ihr Leben nicht als Geschenk wahrnehmen. Bitte tröste sie mit Worten und Nähe anderer Menschen. Gott, es gibt viele Ratlose, die vor Entscheidungen stehen und einfach nicht wissen, welche Wahl sie treffen und was sie tun sollen. Bitte hilf du durch andere Menschen oder durch deine guten Gedanken, Entscheidungen zu fällen. Gott, und dann sind da auch noch die mit sich selbst Zufriedenen, die keine Fragen haben, keine Zweifel und auch keinen Blick für die Nöte der Menschen, die leiden. Bitte rüttle uns auf, damit wir wahrnehmen, wo du uns hinsenden und was du uns tun willst. Und alles, was wir jetzt nicht in Worte fassen, möchten wir dir in dem Gebet ans Herz legen, das Jesus uns beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
In dir ist verborgen stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen deckst du, Herr, mir zu. Ich fand das wunderschön. Dankeschön. So wollen wir jetzt unter dem Segen des Herrn in die neue Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Sie fängt ja heute schon schön an, wenn man rausguckt. Macht's gut.